Heute gibt es den ersten Teil von drei Podcasts zum B2B-Marketing. Auf dem Lead Management Summit in Würzburg hatte ich die Gelegenheit, eine Reihe interessanter Menschen vor mein Mikrofon zu bekommen. Und heute starten wir mit den ersten vier Videos. Und das sind Dominik Heigemeier, Director Global Marketing Communication bei Festo. Dann kommen als nächstes Katharina Zwangele und Benjamin Hackel von Keber Industrial Automation. Dann kommt Jens Thienab, Vice President Marketing Communication von Deal Metering. Und schließlich Dennis Hase, Bereichsleiter Marketing von Wöhler Technik in Bad Wünnenberg. Viel Spaß beim Zuhören. So, ich habe die super Chance, mit Dominik Heigemeier zu reden, Global Marketing Verantwortlicher bei Festo. Und das Thema, über das wir reden möchten, ist Marketing Automation.
Ja, hallo Thorsten, freut mich, dass wir über das Thema Marketing Automation sprechen können.
Denn das ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Ja. Und von daher schließt sich gleich die Frage an, was innerhalb von Marketing Automation, also was sind Strecken oder was sind konkrete Cases, wo ihr sagt, das funktioniert sehr gut.
Also was bei uns vorweggeschickt, wir haben eins gemacht, dass wir die Marketing Automation vor 4 Jahren in Betrieb genommen haben. Wir haben sie konsequent mit dem Lead Management Prozess gekoppelt. Das heißt, bei uns geht jeder Lead, den wir, egal ob auf Messen, durch Formulare, durch Gated Content kreieren, geht erstmal in die Marketing Automation Maschinerie.
Und mit welchen Informationen mitgeliefert, genau, erstmal?
Sofern verfügbar, die Accountdaten, die Kontaktdaten, die Marketing-Permission und das Interesse, aus dem es generiert wurde. Und das bietet natürlich jetzt ganz, ganz viele Ansatzpunkte für uns zu sagen, ist es ein ganz klassisches Follow-up-Mailing nach einer Messe, zu sagen, na, vielen Dank für Ihr Interesse zu Thema XY und wir versuchen Ihnen dann in weitere Kampagnen zu überführen. Oder gehen wir in eine deutlich komplexere Situation, dass wir verhaltensbasierte Triggerpunkte nehmen, dass wir möglicherweise auch Kombinationen aus Verhalten zusammenführen, um daraus eben dann einen Trigger-Mail oder ein Follow-up-Mailing zu generieren.
Bleiben wir mal bei dem einfachsten Fall, und das ist der komplizierteste, nämlich auf der Messe. Ja. Also euer Vertrieb oder die Menschen, die auf der Messe die Leads erfassen, machen die das in Echtzeit? Haben die irgendein Tablet, wo sie dann Informationen mit reingeben, sodass eine möglichst individuelle Follow-up-E-Mail schon entsteht?
Genau, die haben eine technische Lösung von SnapAddy. Dort wird über iPads oder über das Personal Device werden die Leads erfasst, inklusive Notizen, inklusive Angabe der Interessensfelder, die wir vorher definiert haben. Diese Informationen gehen direkt zu uns in die Marketing Automation und lösen dann zwei Dinge aus, nämlich ein Follow-up-Mail und gleichzeitig aber auch den Übertrag eines Leads ins CRM-System für den Fall, dass das schon so qualitativ hochwertig ist, dass es mit einem konkreten Angebot oder Opportunity versehen ist. Im anderen Fall wird eben dieses Follow-up-Mailing dann auch genutzt, um in mehreren Mailing-Stufen und Nurturing zu betreiben und idealerweise dann mit einem Zeitversatz von ein paar Tagen oder Wochen nach wie vor als Lead übergeben zu können.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Seid ihr dann auf der Messe so transparent, dass ich also gemeinsam mit dem, der Vertrieb gemeinsam mit dem Kunden sagt, da Kreuzchen, hier Kreuzchen, da Kreuzchen, oder geschieht das zeitversetzt hinterher?
Nee, durch die gleich technische Lösung ist das real-time im Gespräch.
Also real-time und genau
wie du
Gespräch.
Sagst, ist oft auch, wir gucken gemeinsam auf das iPad, dann sehe ich auch, was für Möglichkeiten der Interessensbekundung habe ich denn an der Stelle. Und ich sehe in der Regel auch sehr transparent, was trägt eigentlich der Vertriebsmitarbeiter von Festo darin in das Notizfeld ein. Und was wir...
ist eine transparente Permission. Also alle Daten, die gesammelt werden, sind transparent mit Einwilligungen versehen. Der Prozess ist transparent. Ja. Und vor allen Dingen, wenn das Gespräch beendet ist, ist es beendet und ich kann das nächste führen.
Und wir haben mittlerweile einfach, weil das sagen, für uns die Qualität sehr entscheidend, machen wir ein sehr dezidiertes Briefing für die Standmannschaft. Also wir wollen weggehen von, ich hatte ein nettes Kaffeegespräch mit Person XY. Und insofern ist eben auch sehr transparent, dass wenn ich jetzt diesen Lead erfasse, dann bekommen Sie von uns im Nachgang Follow-up-Mail zu genau diesem Thema und dann können Sie selber entscheiden, wie tief Sie einsteigen wollen in dieses Thema.
Jetzt mal eine ganz andere Frage, weil Global heißt, du bist für die ganze Welt verantwortlich, ja. Das heißt, es ist auch nicht ohne. Könnt ihr die gleichen Prozesse weltweit verwenden, indem ihr einfach nur die Sprache übersetzt, oder gibt es kulturelle oder landesspezifische Anpassungen?
Wir haben grundsätzlich dieses Prozess-Setup weltweit im Einsatz. Wir haben nahezu in allen Ländern auch die Lead-Erfassung auf Messen jetzt systematisiert über das gleiche Tool. Wir haben einen kleinen Unterschied mit China, aber das wird vielen so gehen, dass China sehr stark von WeChat dominiert ist. Insofern nutzen wir dort WeChat zur Lead-Erfassung, haben es aber genau an unsere Marketing-Automation angebunden, sodass das Follow-up-Mailing, das in Deutschland rausgeht, in einer leicht lokalisierten, wobei lokal spricht, thematische Anpassung genauso in China, in Südamerika oder in Indien fabriziert wird.
So, das waren jetzt die Messen. Erstmal eine generelle Frage vorab gestellt. Wo kommen die Leads her? Mehr auf Messen oder wo ist der Trend? Gibt es einen Trend weg von Messen hin zu digitalen Kanälen?
Ich würde sagen, es hängt davon ab, wie viel Aufwand man in die digitalen Kanäle steckt. Weil wenn natürlich wie historisch B2B sehr stark messedominiert ist, das Gros der Leads kommt aus Messen. Je mehr wir aber gerade, und hier auf der Veranstaltung sind ja viele, die auch das Thema Content und Storytelling in den Vordergrund stellen, je mehr wir auch dort in Richtung White Paper Gated Content agieren, sind wir mittlerweile, würde ich behaupten, bei dem Verhältnis 50% aus Messen, 50% aus den digitalen Touchpoints, die wir mit ihren Identifizierung des Kontakts dann eben auch versehen. Und damit ein sehr ausgewogenes Verhältnis.
Sag mal, eine ganz andere Frage, die mir so spontan kommt, weil ich mich halt stark mit Trends beschäftige. Und da hat jemand gesagt, naja, also die White Paper gehen auch nicht mehr so richtig, sind auch nicht mehr so ohne. Bei euch, ihr seid noch unberührt, bei euch funktioniert noch alles mit White Paper und das ist alles prima.
Ich würde jetzt mal das Thema White Paper etwas weiter fassen. Vielleicht ist es nicht nur das White Paper, sondern das E-Book, die Infografik und sonstige Content-Formate. Hm. Ich glaube, die Königsdisziplin ist, das richtige Format in der richtigen Phase der Customer Journey anzugeben. Also immer mit dem White Paper zehnseitig Totschläger zu agieren, funktioniert wahrscheinlich nicht mehr. Aber dieses Thema in kleine, verdaubare Häppchen zu servieren, haben wir ganz gute Erfahrungen.
Also vom inhaltlichen Kontext hängt es ab und von davon, wo in der Customer Journey jemand steht. Und wenn Interesse an einem Thema ist, dann ist das muss ich wissen und rausfinden. Okay, verstehe. Und welche Kanäle sind für euch besonders wirksam? Digitalkanäle meine ich. Welche Digitalkanäle sind bei euch besonders wirksam? Ich weiß nicht, ob du eben in dem Vortrag mit drin warst, wo sie gesagt haben, ja, LinkedIn, klar, das fällt einem spontan ein. Experimentiert er da ein bisschen mehr?
Also experimentieren, ja, immer. Ich würde aber auch die Aussage LinkedIn unterstreichen. Das ist in B2B einfach aufgrund der Zielgruppenmöglichkeiten ein sehr, sehr gut performanter Kanal. Wir machen nach wie vor sehr gute Ergebnisse mit klassischem Search Engine Marketing. Und da eben nicht nur Google, sondern mittlerweile vor allem im deutschsprachigen Raum auf Bing, aufgrund der Standardeinstellungen, die Microsoft so mit sich bringt. Das war für uns auch ein Learning, dass wir da mittlerweile die Budgets fast schon paritätisch vergleichen zwischen Google und Bing. Mhm. Wir versuchen immer wieder auch ein paar andere Social-Media-Kanäle zu bedienen, wobei jetzt zum Beispiel TikTok, stellen wir fest, das ist etwas, was in diesem Hardcore-Vertrieb vielleicht weniger funktioniert. Sehr gute Ergebnisse haben wir im Bereich Recruiting und Personalsuche, aber dass klassische Automatisierungslösungen an die Kundschaft bringen, das sind schon eher noch LinkedIn als der dominierende Kanal.
Wie sieht's aus mit Instagram?
Awareness gut. Hm. Conversion, so lala.
Okay, das, was ich öfter höre. Ja, okay. Welche weiteren digitalen Kanäle, also ganz konkret gefragt, spielt der Kanal KI-Suche oder KI-Recherche zu einem bestimmten Thema in manchen eurer Segmente schon eine spürbare Rolle? Ich formuliere die Frage mal bewusst vorsichtig.
Ja, dann antworte ich nach dem Bauchgefühl. Ich spüre es noch nicht. Mhm. Ich glaube, wir sind noch in dieser Phase, dass auch alle KI-Assistenten und Tools sich ja im Wesentlichen noch der Websites bedienen. Insofern glaube ich, dass eine sehr gut SEO-optimierte Webseite auch nach wie vor einen hohen Impact auf ChatGPT und andere Tools hat. Und solange wir diesen Algorithmus nicht besser verstehen und auch noch nicht die Bedeutung der Webseite in dieser Suche nach hinten priorisiert wird, glaube ich, dass wir mit dem Invest in Webseiten, SEO, auch das Thema KI gerade noch ganz gut bedienen können.
Mhm. Habt ihr schon mal Recherchen gemacht in Reddit? Also gibt es irgendwelche Spezialgruppen, Communities und so weiter?
Wird stärker. Wird auch zusehends gerade von unseren Fachbereichen nachgefragt, die natürlich auf Expertenlevel jetzt schon als Individuum auf diesen Foren unterwegs sind. Und weil du Reddit gerade nennst, ist tatsächlich ein Kanal, den wir uns jetzt gerade spezifischer angucken. Im Moment aber eher so auf Personenebene und noch nicht als Unternehmen. Das wäre dann der nächste Schritt, irgendwann in ein Unternehmensprofil dort zu agieren.
Ja. Jetzt habe ich ja ganz vergessen, wir wollten ja eigentlich über Marketing Automation reden, das heißt das, was danach so kommt. Und da meine Frage, wie individuell sind die dann die Kampagnen, die ihr habt in Richtung Customer Journey? Also dass ich erkenne, wo steht jemand und dann was los triggere oder sogar Lead Nurturing. Ja.
Also wir versuchen, unsere Kampagnen sehr stark entlang der Customer Journey auszurichten und ein Mapping mit den Touchpoints zu machen. Über Platzierung von Lead-Magneten, und das können genau die Formate von vorhin sein, White Paper, E-Book, eben auch zu identifizieren, worauf reagiert er gerade. Daraus leiten wir ab, er befindet sich gerade in dieser Phase der Kaufentscheidung und bekommt jetzt eben automatisiert, personalisiert mit dynamischem Content die entsprechenden Follow-up-Mailings. Das ist eine Facette. Das Ganze wird bei uns noch stark angereichert, dass wir das Thema transaktionale Mailings auch über die Marketing Automation fabrizieren. Also viele Mechanismen, die wir aus B2C kennen. Ich habe meinen Warenkorb im Onlineshop abgebrochen, löst eine Follow-up-Strecke aus. Ich habe mich für den Onlineshop erstmalig registriert, löst eine Onboarding-Strecke aus. Ich habe vielleicht den Onlineshop seit 3 Monaten nicht mehr aufgerufen. Wir vermissen dich, Kampagne. Also so Dinge, die wir, na, das ist klassisches B2C-Marketing, vergoben wir sehen und haben mittlerweile in unserer Marketing Automation da über 50 automatisierte Kampagnenstrecken zu genau diesen verhaltensbasierten Punkten begleitend im Einsatz.
Wie ist das Verhältnis von Regelkommunikation per E-Mail, sprich Newsletter oder irgendeine Art von Newsletter, im Vergleich zu individuellen automatisierten Marketing Automation Mails?
Wir bewegen uns in Richtung kleiner 20% der Regelkommunikation. Also dieses klassische, wir verschicken einen monatlichen Newsletter, ist in vielen Ländern gar nicht mehr der Fall. Im deutschsprachigen Raum haben wir das noch, aber auch zunehmend reduziert, weil wir feststellen, dass es einfach viel relevanter ist, auf persönliches Interesse, auf persönliches Verhalten hin, diese automatisierten E-Mails zu verschicken.
Wenn du kein persönliches Verhalten von mir hast, das heißt also, da ist einfach nichts und du musst jetzt aber mal irgendwas schicken, nur dieses Wir vermissen dich ist ein bisschen langweilig, was ist da eure Erfahrung, damit ihr ein Lebenszeichen von mir kriegt oder sogar welches Interesse?
Heißt bei uns Reaktivierungskampagne, nutzen wir aber auch ganz hart, um Daten zu bereinigen. Also wenn auf diese Kampagne keine Reaktion kommt, dann wirst du als Datensatz bei uns auch aus dem System genommen.
Ganz rausgenommen oder gibt es Fälle, wo es einfach ich so glücklich bin, dass ich auch mal ein Jahr lang gar kein, dass alles soweit in Ordnung ist? Was ist da eure Erfahrung? Manche Dinge gehen langsam in B2B.
Und da behaupte ich, also diese Reaktivierungskampagne setzt bei uns dann ein, wenn wir im 360-Grad-Blick auf dich als Kunde von dir kein Signal bekommen. Das heißt, du hattest keinen Sales-Visit, du hattest keinen Kontakt mit unserem Callcenter, weder kaufmännisch noch technisch. Du hattest keine Order, du hattest kein Angebot, du hattest keinen Konfigurator genutzt. Du bist im Endeffekt, es findet keinerlei Kommunikation statt. Mhm. Und das für uns ein Zeichen so, Achtung, da ist findet eine Entfremdung statt. Jetzt könnte man natürlich in Churn reingehen. Mhm. Deswegen sagen wir, Achtung, reaktivieren. Bekommen wir noch ein Lebenszeichen? Wenn das erfolgt, nehmen wir die Reise wieder von vorne auf. Wenn dort kein Lebenszeichen kommt und wir nachweislich über 24 Monate genau diese Stille wahrnehmen, dann ist es für uns ein Zeichen. Lass uns die Datenbank bereinigen.
Und ansonsten, wenn ich noch in eurer Zielgruppe bin, habe ich irgendeinen Touchpoint über klassische Werbung, wo auch
Webinar
immer.
Webinar-Teilnahme, Messebesuch. Ich muss zwar kein Lead ausgelöst haben auf der Messe, aber wir haben irgendwo einen Touchpoint wahrgenommen.
Okay. Gibt es sonst noch was rund um das Thema Marketing Automation, wo du sagst, das muss ich jetzt noch loswerden?
Ja, man kommt, je komplexer man wird, an die Grenzen. Weil dann beginnt man Datenmodelle aufzubauen, die nur ein Experte aufbauen kann und dann bin ich schnell an dem Punkt und das ist unser Next Step, den wir gerade gehen, eine Customer Data Plattform einzuführen, der wir im Endeffekt genau diese Events einprogrammieren können und sagen, immer wenn diese Kombination auftritt, hast du ein Profil ausgebildet, das diese Automatisierung auslöst. Das ist eine große Aufgabe jetzt.
Spannend. Herzlichen Dank für dieses spontane Interview.
Jederzeit gerne. Danke, Lukas.
Und hier folgt schon das nächste Interview. Ich habe hier die Ehre, mit euch beiden zu reden. Das war ein wunderbarer Vortrag, den ich gerade gehört habe. Das heißt, wir haben hier Katharina Zangerle und Benjamin Hackel. Ihr seid von der Keba Group, habt mit Automatisierung zu tun. Und anders als beim Vortrag beginne ich jetzt einfach mal mit dir, Katharina. Danke, dass du hier mit dabei bist.
Sehr gerne.
Und jetzt mal eine Frage. Ihr habt einen Produktkonfigurator. Wie kam es zu diesem Produktkonfigurator?
Das ist eigentlich eine Frage für dich.
Ja, und deswegen darfst du gerne weitergeben, aber ich hole trotzdem, aber wir kommen gleich auf dich zurück. Auf jeden Fall.
Passt, dann beantworte ich das jetzt einfach einmal. Es hat sich sehr spontan unsere Vertriebsmannschaft fast verdoppelt und wir haben früher mit Excel-Konfiguratoren gearbeitet, also klassische Excel-Listen, und irgendwann stoßt man da auch an die Grenzen und es ist deswegen auch schon seit Jahren der Wunsch, dem Vertrieb da ein anderes Tool zur Verfügung zu stellen, und da war eben die Idee, einen Produktkonfigurator herzunehmen. Und ja, nach langem Hin und Her ist es dann in Partnerschaft mit der Combination Realität geworden, eben damit wir dem Vertrieb helfen, möglichst schnell und einfach unsere HMI-Produkte zu verkaufen.
So, und diese Geschichte des Produktkonfigurators, da hat Benjamin ganz sicher was zu erzählen, wie denn das so war. So einfach mal aus der Excel-Tabelle einen Produktkonfigurator zu machen, so ganz einfach war die Geschichte dann doch nicht.
Genau, anfänglich hätte man sich so einfach vorgestellt, aber ich habe es eben im Vortrag auch erwähnt, also wir haben da einen Schiffbruch erlitten. Beim ersten Versuch, haben das in-house versucht umzusetzen, und ja, natürlich haben wir es hinbekommen, aber nicht in einer Qualität, wie man es heute einfach von einem modernen Produktkonfigurator benötigen würde. Deswegen, wie die Katharina schon gesagt hat, haben wir uns einen kompetenten Partner geholt, und auch da war es einfach, es war die Firma Combination. Also wir haben mehrere Firmen evaluiert, wir haben uns auch den größten Anbieter aus Deutschland geholt, der auch Top-Produkt hat. Muss ich mir dazu sagen, also da waren wir noch nicht so weit von unserer Seite, dass wir dessen Produkt so gut einsetzen hätten können, wie es eigentlich angeboten hätte. Darum war es für uns auch dann vom Preis her nicht ganz optimal. Dann haben wir uns da eher für die kleinere Firma, für die Combination entschieden. Hat aber wunderbar geklappt, weil es einfach auch notwendig war, dass wir gerade in dieser Evaluierungsphase eigentlich feststellen konnten, was benötigen wir denn wirklich. Man muss sich gefühlt immer auf eine Reise begeben, damit man weiß, wo man hin möchte. Und das war da genauso. Also in dieser Evaluierungsphase mit den Partnern sind wir eigentlich draufgekommen, was macht denn einen modernen neuen Produktkonfigurator aus. Und dann in der Umsetzung natürlich mit dem ganzen Feinschiff, mit den ganzen Themen drumherum, haben wir dann im Endeffekt sind wir zu einem super Ergebnis gekommen und haben dann im zweiten Anlauf einen Punktlander hingelegt.
So, und dann kam der Wunsch, und die Frage geht jetzt an Katharina, dass ihr noch mehr Leute bekommt, die mit dem Produktkonfigurator rumspielen. Und wie kam es dazu und warum waren das so viele und wie habt ihr noch mehr bekommen? Wie bekommt ihr Menschen in den Produktkonfigurator rein? Das heißt, was tut ihr, damit mehr Menschen dort hinkommen?
Ja, wir haben eine Reihe an unterschiedlichen Maßnahmen getätigt, um da mehr Leute auf den Konfigurator zu bringen. Es war ganz klassisch viel organisch, was man typischerweise immer macht bei einer Neuanführung. Das war von organischen Social Media Postings über Pressemitteilungen. Die Website haben wir angepasst mit neuen Headern und Bannern, die auf den Konfigurator verweisen. Und schlussendlich haben wir dann beschlossen, um noch mehr zu tun, eine bezahlte LinkedIn-Kampagne zu starten. Tatsächlich das allererste Mal.
Okay, jetzt ging das alles relativ schnell und deswegen frage ich nochmal nach. Pressemitteilung, und da wurde die überall abgedruckt. Fachpresse, erzählst du mir nicht. Also was habt ihr gemacht, dass ihr wirklich Fachpresse bekommen habt? Das heißt, ihr wollt ja eure Zielgruppe erreichen. Ich behaupte mal ganz frech, Pressearbeit kannst vergessen, du druckst sowieso keine ab. Habt ihr damit Reichweite bekommen? Du darfst ehrlich sein.
Also was jetzt Printmedien angeht, wir haben diese Pressemitteilung nur auf unserer Website geschalten. Und wir haben uns eigentlich gar nicht direkt an Fachmedien gewandt.
Okay, und habt ihr getrackt, wie viel dann die Pressemitteilung wirklich gebracht hat?
Das kann ich tracken, ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber die Zahlen
gibt's.
Das ist
auch gut so wahrscheinlich, weil die Reichweite eben gering ist. Habt ihr irgendeine Chance über die Fachpresse, ich will jetzt keine Namen nennen, über die Fachpresse irgendwie die Pressemeldung loszuwerden, weil es gibt ja Fachmedien, die durchaus Reichweite in der Zielgruppe haben. Und die Theorie der Pressearbeit besagt ja, wenn du eine relevante Meldung hast, wird die von der Presse gerne übernommen.
Also es gäbe sicher Potenzial. Wir haben aber auch ganz bewusst, weil es ein Online-Produktkonfigurator ist, auf Online-Maßnahmen gesetzt und deswegen diese klassischen Medien einmal außen vor gelassen.
Eure Zielgruppe ist wer? Also sag mal, wer die Zielgruppe, du darfst auch gerne mal wieder an Benjamin, dass der auch mal wieder was sagen darf, weitergeben. Wer ist eure klassische Zielgruppe? Wen wollt ihr erreichen im B2B? Wer sind diejenigen, die eure Pressemeldungen dann lesen sollen? Wer sind die Leser?
Also der klassische Zielkunde ist der Maschinenbauer. Der Serienmaschinenbauer, genau. Auch teilweise der Anlagenbauer, aber primär Wunschkunde ist der Serienmaschinenbauer.
Okay. Und das sind Menschen, wo es schwer ist, weil mir, ich bin immer noch, aber ich bin noch ein älterer Mann, ich lese immer noch Fachpresse, ja. Und wenn da eine Meldung ist, ist da eine Meldung. Und wenn der Produktkonfigurator gut ist und man, ich, jedes B2B-Unternehmen, jeder Maschinenbauer hat ja vielleicht selbst einen Konfigurator. Also warum sollte eure Meldung nicht relevant sein? Habt ihr es ausprobiert, diese Meldung mal unterzubringen?
Eigentlich nicht. Ne? Also, ich hätte dringend schon gesagt, weil natürlich der Konfigurator digital ist. Wir wollten eigentlich auch die Hürden so minimal wie möglich halten. Das heißt, sobald einer vom Konfigurator erfährt, soll er eigentlich schon mit der Mausbewegung, mit einem Klick auch in den Konfigurator kommen.
Und das geht nicht, bei Print nicht, natürlich nicht.
Das stimmt nicht, genau, dass man nicht diesen Mediengeruch hat. Und wir haben uns auch Gedanken gemacht, was tut denn unsere Zielgruppe den ganzen Tag? Die sitzen großteils den ganzen Tag vor dem PC. Das heißt, wir wollen sie über den PC erreichen, wir wollen sie über ihren PC, gar nicht über das Handy, also das Handy haben wir eigentlich ausgeschlossen, das Smartphone, sondern tatsächlich über einen Arbeits-PC adressieren, kontaktieren und sie in den, über unsere Webseite zum Konfigurator zu bringen und dann dort auch ihre Arbeit zu machen, nämlich potenzielle Lösungsanbieter für ihre Problemstellungen zu finden. Da war es für uns auch wichtig, also ja, dass man wirklich, es soll kein Medienbruch geben, sondern es soll tatsächlich dort, wo die Message erst mal ankommt, soll es auch sofort weitergehen und eigentlich dieser Call to Action, der soll durch nichts unterbrochen sein, sondern direkt einen in den Konfigurator, am besten auch sogar gleich eine Konfiguration abschicken. Man bekommt sofort eine E-Mail in sein Postfach zurück. Das geht binnen einer Minute. Und man hat schon was in der Hand, was man vielleicht da mit Kollegen schon wieder diskutieren kann.
So, und Katharina war ganz begeistert und deswegen macht sie jetzt weiter von ihrer LinkedIn-Kampagne. Das heißt, du hast gesagt, okay, jetzt setze ich auf Anzeigen. Und hast mal Google gegen LinkedIn getestet oder wie war das? Oder Insta gegen LinkedIn getestet?
Wir haben auch Google Ads geschaltet. Das haben wir für HIV eigentlich laufend. Die rennen immer mit. LinkedIn deshalb auch natürlich, weil wir haben nämlich nur LinkedIn als Social Media Account. Also okay, mein Industrial Automation ist nur auf LinkedIn unterwegs. Und wir haben es eigentlich nicht gewusst, ob wir unsere Zielgruppe wirklich erwischen können. Es war ehrlicherweise ein Versuch. Und der Versuch ist geglückt.
Das finde ich faszinierend, denn LinkedIn ist ja im Marketingbereich sehr, sehr verbreitet. Aber dass es eben bei Maschinenbauern auch schon so weit ist, finde ich bewundernswert. Und das Portal entwickelt sich ja rasant weiter. Also da habt ihr gute Ergebnisse gehabt. So, und dann sind die also über LinkedIn dann auf euer Ding gekommen, auf euren Konfigurator bekommen. Und warum seid ihr so begeistert von diesem Konfigurator? Wie geht es denn jetzt weiter? Ich konfiguriere jetzt und je nachdem, ihr entscheidet, wer lieber antwortet. Was ist so schön an dem Konfigurator und wie läuft es dann weiter, wenn ich konfiguriert habe und auf Senden drücke?
Das ist ja ergänzen. Genau, also grundsätzlich haben die Konfigurator-User zwei Möglichkeiten. Also entweder sie senden eine Anfrage direkt an uns, dann landet es über ein E-Mail bei uns im CRM und auch der User kriegt ein E-Mail. Da würde dann ein Richtpreisangebot erstellt werden, das der Vertrieb macht und dann an den User schickt. Und die zweite Möglichkeit...
Wo ich gleich so begeistert bin, dass ich sage, wow, das will ich und will ich haben.
Genau. Oder zumindest will er mal einen Preis wissen.
Nicht.
Genau. Und es gibt aber ganz viele Leute, die probieren einmal eine Konfiguration aus, einfach, ja, weil sie mal sehen wollen, was der Konfigurator kann, wollen aber noch nicht abschicken oder wollen vielleicht nur ein paar technische Details klären, bevor sie das tun. Die können Konfigurationen speichern. Das heißt, die werden dann aufgehoben für sie, die kriegen ein E-Mail mit dem Link auf ihre Konfiguration und zum späteren Zeitpunkt können Sie die wieder öffnen und weitermachen und auch später dann eine Anfrage abschicken.
Wie lange habe ich bereits konfiguriert, wenn ich diese E-Mail dann eingebe, also wenn ich diese Konfiguration speichere, ungefähr?
Das kommt ganz drauf an, weil man hat die Möglichkeit, zu jeder Zeit auf Speichern zu klicken. Das kann auch schon nach 2 Sekunden sein.
Naja, nach 2 Sekunden muss ich nicht viel speichern, kann ich nochmal reingehen, wo sie nichts speichern. Was ist so das Normale? Also ihr messt ja vielleicht, was ist so das Normale? Wann ist der Zeitpunkt, wo die Leute sagen, ja, das will ich mir jetzt abspeichern, ich kann auch einfach abbrechen. Ihr habt ja eine Abbrecherquote von Leuten, die sagen, nö, will ich nicht, E-Mail, nö. Aber andererseits, also erstmal ganz unter uns. Ich habe mal bei einem Versicherungsunternehmen wirklich konfiguriert und gemacht und so weiter. Bin an mein Auto gerannt, habe die Autonummer und den Kfz-Schein gesucht. Und dann habe ich wirklich eine Viertelstunde investiert, am Ende meine komplette Adresse eingegeben und dann wutsch, weg war alles. Weg, 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 gar nichts. Also wie viel Zeit muss ich investieren, damit die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich euch meine Kontaktdaten gebe, sprich nur die E-Mail-Adresse?
Ja, wir haben also ein unserer USPs ist das sogenannte Customizing. Das heißt, wir können unsere Produkte auch im Kunden-Branding, also im Kunden-Corporate-Design erstellen. Und das war ein Ziel von unserem Konfigurator, dass es dem Kunden so einfach wie möglich ist, auch sein Logo auf das Gerät zu bringen und auch seine Farben von dem Gerät zu sehen und sofort in 3D sein individualisiertes Produkt zu sehen. Ich denke, wenn er diese Möglichkeit im Konfigurator gefunden hat und sie genutzt hat, dann ist sofort der Zug da, dass er auch auf Speichern, auf Anfrage schicken drückt, weil er sieht dann unser Produkt in seinem Corporate Design mit seinem Logo drauf. Und das war ein ganz wesentliches Ziel einfach auch von dem Konfigurator, dass wir das zeigen, weil das war was, das hätten wir vorher auch mit klassischen Printbroschüren versucht, aber das ist nicht möglich. Für das braucht es einfach ein digitales Tool und dort ist das super schnell möglich. Und das ist dann, glaube ich, da investiert einer, also ist es sicher so, also sein Logo, das lädt man von der Homepage in meistens 10 Sekunden, findet man das, lädt man runter. Mit 3 Klicks kann man das importieren. Das heißt, theoretisch ist man in 30 Sekunden bis 60 Sekunden, sieht man sein Produkt in seinem Corporate Design vor sich. Und das ist, glaube ich, dann schon da diese, ja, also das will man dann speichern. Ich glaube, da bricht man nicht mehr ab.
Also. Kriege ich das dann sofort zugeschickt?
Ja.
Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, irgendwas zu machen, was ich so geil finde, mit meinem Logo drauf, dass ich anschließend in Social Web gehe und das Ganze share und sage, das habe ich hier gemacht mit dem Produktkonfigurator von?
Das ist natürlich die Königsdisziplin. Also wenn man dann genau die Leute auch noch da als Influencer gewinnt, dass die das dann sharen, da müssen wir nur die Köpfe zusammenstecken, wie wir es dann. Aber vielleicht hat die Katharina ein paar Ideen.
Wie wir damals auf der Messe waren, vielleicht erinnerst du dich, SPS 2023, wenn wir haben auf unserem Messestand einen eigenen Bereich gehabt, wo die Besucher konfigurieren können. Wir haben da 2 PCs gehabt und jeder, der wollte, kann konfigurieren. Und wenn gerade niemand hier war, habe ich gehört aus meinem eigenen Vergnügen Kit-Tops konfiguriert, HMIs konfiguriert, zum Beispiel mit einem Minimaus drauf und habe die rosa eingefärbt. Oder habe einfach irgendwelche verrückten Dinge da drauf gemacht, in der Hoffnung, wenn wer vorbeigeht, dass der das sieht und lustig findet. Also, ja.
Und das Witzige war, das ist auf einer Automatisierungstechnik-Messe, aber es hat extrem gut funktioniert. Also ein rosa Kit-Top, ein rosa Handbediengerät für einen Roboter mit Minimaus-Design. Da bleibt jeder stehen und geht jeder gern hin und sagt, okay, was ist das? Das will ich näher sehen. Und dann wieder, genau, dann fangen die Leute wieder zum Rumstehen an, okay, und packen ihre Logos drauf. Also, das funktioniert dann schon. Aber die Idee mit dem, dass es dann vielleicht nicht sofort reposten können, finde ich extrem gut. Ja, also ich glaube, das sollten wir beim nächsten Mal angehen.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese, also dass ihr euch die Zeit genommen habt jetzt und für diese Informationen, für diese spannenden. Ich denke, das Thema Konfigurator ist für alle Unternehmen ein hochinteressantes Thema. Ja. Und ihr seid da wirklich sehr, sehr weit gekommen. Gratuliere, ganz klasse.
Dankeschön.
Und hier folgt schon das nächste Interview. Jens, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, hier mit dabei zu sein. Du leitest das globale Marketing von Deal Metering. Das heißt, ihr seid unterwegs weltweit. Und wer sind deine B2B-Kunden, die du am Ende generieren möchtest? Denn wir reden heute über Lead-Generierung bzw. Lead-Management.
Genau, also Deal Metering ist ein Anbieter von Lösungen für insbesondere städtische Versorger. Also man muss denken an Wasserwerke, Stadtwerke, Energieversorger, meistens kommunale Anbieter, aber das können auch industrielle Anbieter sein. Und wir bieten ein Ökosystem von Wasserzählern, Energiezählern an, plus der zugehörigen Konnektivität, plus zugehörige Softwarelösungen und sogar KI-basierte Analyse-Tools, um unseren Kunden eben städtischen Versorgern dabei zu helfen, besser abzurechnen, genauer abzurechnen und auch zusätzliche Insights zu generieren, die insbesondere in einer Welt, die sehr stark auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, zusätzlichen Nutzen bringen, wie zum Beispiel Wasserverluste, Sparen, Wasser sparen, generell Energie sparen. Und
Für mich, um das mal zu verstehen, der deutsche Markt ist natürlich wunderbar, alles ist total zersplittert und kommunal bis runtergebrochen bis sonst wo. Das heißt, du hast ganz, ganz viele einzelne Stakeholder, mit denen du, die du gewinnen kannst. Ist das immer so international oder gibt es auch ganz extreme Länder, wo es quasi eine Organisation gibt, die alles übernimmt?
Das,
die für euch dann weniger interessant oder auf andere Art und Weise interessant ist?
Das ist in der Tat international komplett unterschiedlich. Also Deutschland ist so ein typisches, sehr dezentral organisiertes Land, wo jede Gemeinde im Prinzip ihre eigenen, normalerweise von der Stadt oder von der Gemeinde betriebenen Stadtwerke, Wasserwerke, Energieversorger und so weiter hat. Also in Deutschland haben wir mehrere hundert Kunden oder Ansprechpartner, die wir entsprechend über unseren Vertrieb oder auch übers Marketing erreichen wollen. Und um mal das komplette Gegenbeispiel zu nennen, das sind typischerweise die Staaten im Mittleren Osten. Ich sage jetzt mal Dubai, Bahrain, Saudi-Arabien, wo sowas in staatlicher Hand ist und du im Prinzip einen einzigen Ansprechpartner hast, der normalerweise der, sag mal, der Innenminister, der Technologieminister oder der Wirtschaftsminister dieses Staates ist. Und in Ägypten weiß ich nicht genau, wie es dort geregelt ist, aber wir sind zum Beispiel im Mittleren Osten relativ stark und haben da im Prinzip alle Emirate und dergleichen Anbieter als Kunden. Und dort gibt es einen einzigen Kunden und einen Ansprechpartner.
Der Name Emirat sagt das ja schon. Das ist der Emir und den musst du kennen oder zumindest deinen Vetter kennen, damit das funktioniert. Okay, gut. Oft kommt man aber auch über die Frauen dazu. Ich kenne also eine Dame, die kennt wiederum sämtliche saudi-arabischen Prinzessinnen. Also falls du da mal Probleme hast, sag auf jeden Fall Bescheid. So, jetzt kommen wir aber zum Thema Lead-Generierung und gehen mal in die glücklicheren Märkte, also die möglichst zersplittert sind, wo es nicht so kompliziert ist und man den Emir persönlich kennenlernen muss, sondern in die zersplitterten Märkte. Dein Lieblingsthema ist Lead Management, aber Neuaufbau eines Lead Management heißt ja auch, dass wir erstmal Leads generieren müssen.
Genau.
Was ist da so dein Thema? Wie gehst du vor? Wie machst du das? Und die Folgefrage, das frage ich noch nicht, wird natürlich sein, wie kann man das international machen? Aber erstmal Deutschland. Wie gehst du da vor?
Genau, also sagen wir so, dieser Markt der städtischen Versorger ist ein sehr traditioneller und ein sehr alteingesessener Markt, in dem wir als Unternehmen und unser Vertrieb historisch Kunden im Prinzip immer sehr gerne über Messen und Ausstellungen erreicht hat. Also es gibt in Deutschland und in anderen Ländern in Europa ist es oder auch in den USA ist es so, dass es eben bestimmte Versorgermessen gibt. In Deutschland ist es die eWorld zum Beispiel in Essen, ist eine große Energie. Oder die IFAT in München, Umwelttechnikmesse, wo diese ganzen städtischen Versorger vertreten sind oder sich umschauen. Dort sind wir klassischerweise immer mit Messeständen vertreten.
Versorger heißt jetzt sowohl Elektrizität als auch Wasser.
Also auch Energie. Thermische Energie zum Beispiel.
Die sind gemeinsam auf einer Veranstaltung.
Die sind häufig auf Messen wie der eWorld oder der IFAT zum Beispiel zu finden.
Und das ist aber der technische Leiter innerhalb einer Kommune. Der Bürgermeister wird dort nicht hingehen.
Doch, würde ich sogar sagen, auch. Und das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, weil es sind natürlich auch unterschiedliche Zielgruppen oder Zielpersonen, die wir ansprechen. In der Tat wäre zum Beispiel in einem Wasserwerk ein sogenannter Wassermeister, das ist also wirklich eine Jobbezeichnung in Deutschland, derjenige, der für das Wassernetzwerk in einer Gemeinde verantwortlich ist. Der ist ein bisschen technischer orientiert, der hat dafür zu sorgen, dass Wasser fließt und Wasser gemessen wird und Rechnungen gestellt werden können. Mhm. Der berichtet aber häufig, sagen wir mal, an den Leiter von Stadtwerken zum Beispiel, der vielleicht noch ein bisschen übergeordnetes Interesse hat, dass, sagen wir mal, die Bürger der Kommune zufrieden sind, dass genügend Daten generiert werden, dass alles, sagen wir mal, flüssig läuft im wahrsten Sinne des Wortes. Und der dritte wäre in der Tat ein Bürgermeister. Und ein Bürgermeister denkt heutzutage vielleicht schon eher Richtung Smart City. Der interessiert sich also nicht nur für das Wassernetzwerk, sondern auch für Smart Parking und für die Müllabfuhr. Und für andere städtische Szenarien wie Wasser, Strom, Energie und städtische Infrastruktur. Und wir versuchen schon auch in unserem Marketing.
Und der geht da auch hin zu der Messe?
Die gehen zu solchen Messen generell auch mal hin, um sich zu informieren. Es gibt aber auch noch spezifische Messen. Da gibt es zum Beispiel eine Smart Country oder eine Smart City Convention in Berlin. Mal
die allgemeine Messe, weil der kann ja nicht auf jede Messe gehen. Das heißt, der ist eh schon beschäftigt. Der muss ja ständig irgendwelche Bänder da durchschneiden und so weiter.
Ja, auch so
was. Und was, also der kann gar nicht so viel unterwegs sein.
Aber der möchte sich natürlich auch profilieren im Sinne von, dass seine Stadt smart ist, dass seine Stadt ökologisch ist, dass sie nachhaltig ist. Ne? Und das,
du hast jetzt gerade den Begriff Bürgermeister genannt. Bürgermeister ist alles unter 20.000. Ab 20.000 ist es der Oberbürgermeister. Jetzt gehen wir mal in die 20.000 bis 30.000 Ecke. Da würde dann auch der Oberbürgermeister sagen, ja, das kann ich mir vorstellen, da hinzugehen.
Absolut.
Ich frage ihn auf jeden Fall, den von Waghäuse, ob er das macht. Und das kriegen wir auf jeden Fall raus. Ja. Das heißt also, das wäre interessant. So, und wie gewinne ich den jetzt? Also ihr seid dort präsent oder wie auf dieser Messe? Du hast gerade gesagt, Messe ist ein wichtiger Punkt. Wie bringst du Thomas Deutschle dazu, dass er sagt, oh, das klingt ja interessant, was der Mann mir da erzählt?
Ja, genau. Also in erster Linie geht es natürlich, wie am Anfang gesagt, erstmal um eine klassische Versorgung der Bürger mit, sagen wir mal, Strom, Energie und Wasser. Das sind schon sehr signifikante Investitionen, die eine Stadt oder ein Stadtwerk tätigen muss. Und das Schöne ist jetzt, dass, sagen wir mal, die Technologie, die zum Aufbau eines Wasserzählernetzwerkes benötigt wird, auch für zusätzliche Use Cases verwendet werden kann. Also wir haben zum Beispiel, wir bauen im Prinzip Funknetzwerke in Städten auf, um, sagen wir mal, die Zählerdaten von Wasserzählern einzusammeln. Diese Gateways sind aber im Prinzip offen im Standard und können eben auch für Parksensoren, für andere Sensorik, für CO2-Sensoren in Schulen und dergleichen verwendet werden. Und da diese ganzen Daten können jetzt im Prinzip gemeinsam in einem System, in einer Software
Jens, jetzt muss ich dich unterbrechen, denn du hast eine halbe Minute gebraucht, um mir das zu erläutern. Das heißt also, wie kommt das an den Thomas Deutschle? Hältst du dort einen Vortrag auf dieser Veranstaltung, einen Keynote-Vortrag, oder muss er erst spezifisches Interesse haben oder habt ihr so einen auffälligen Stand? Also wie generierst du jetzt den Thomas Deutschle, der mir gesagt hat, er geht zu der Messe, mal angenommen?
Also generell sprechen wir natürlich erstmal mit Stadtwerken und den entsprechenden direkten Ansprechpartnern für Wasser, Energie und Strom. Auf dergleichen Messen sind wir natürlich mit Vorträgen vertreten. Dann geht es natürlich jetzt auch relativ stark ins digitale Marketing, dass wir bestimmte White Paper anbieten, dass wir Webinare anbieten.
Nee, das ist so weit ist der eigentlich. Also der ist bei der Messe. Der ist zufällig in einen Vortrag reingeschneit, hat das gehört und hat gesagt, das klingt interessant, was der Mann erzählt. Und wie gewinnst du ihn jetzt? Bei deinem Vortrag hast du dann so einen QR-Code mit Download oder wie machst du es?
Auch das. Und wir haben ganz viele Unterlagen und Materialien, die in der Tat auch zum Thema Smart City ihn informieren.
Nein, der muss an euren Stand kommen.
Der
ist ja nicht zufällig neben deinem Vortrag.
Ja, der kann auch gerne an den Stand kommen.
Du merkst, ich hake sehr intensiv nach. Ich will das wissen, wie das funktioniert. Ja.
Na, wir sind natürlich auch
wer mit mir ein Interview, wer mir sagt, du, pass auf, du kannst gerne mit mir reden, der muss auch damit leben, dass ich konkret nachfrage.
Absolut.
Und da wir hier gerade mit dem Rücken an so einer Bühne stehe und diese Problematik sich für jeden Anbieter, also die beiden haben Glück, ja, die sind direkt neben dem Eingang. Da kann er sagen, ja, da steht jemand und er gibt euch die Broschüre, wenn ihr rausgebt.
Absolut. Also gut, das ist natürlich unser Marketing-Mix, dass wir versuchen, so jemanden auf den verschiedensten Kanälen zu erreichen. Okay. Die Messen sind schon die Klassiker.
Ja.
Natürlich über zusätzliches Informationsmaterial, was wir in Social Media auf Webseite über SEO und Advertising zur Verfügung stellen. Unter diesen Keywords und unter diesen Thematiken. Mhm. Ja, also.
Seid ihr Sponsor von der Veranstaltung?
Wir sind zum Teil, sagen wir mal, Partner, Presenter, Moderator, Speaker auf den verschiedensten Veranstaltungen.
Geben die euch die Teilnehmerdaten nur nachher oder auch schon vorab?
Normalerweise kriegst du die Lead Daten von Messen eigentlich immer erst im Nachgang.
Hinterher. Ja. Vorher weißt du es nicht, ja. Was ärgerlich ist.
Ja, ja, klar.
Was
ja.
Wirklich ärgerlich ist, muss ja. Man jetzt mal ehrlich sagen.
Ja, der Klassiker ist ja, dass dann auf Messen im Prinzip die Badges gescannt werden und dann kriegst du im Nachhinein irgendeine Excel-Datei, die du dann in dein CRM investierst.
Ja, klar, aber da habe ich sie ja schon mal an meinen Stand gebracht. Ich will bitte die komplette Teilnehmerliste haben, dass ich die irgendwie
mit. Aber auch, wo? Aber das kostet. Muss man entsprechend bezahlen. Ja, ja.
Genau, so. Jetzt sind wir beim Punkt, wo du sagst, okay, das waren jetzt die Messen. Gibt es zum Thema Messen noch was zu sagen?
Nein, Messen sind weiterhin ein wichtiger Teil des Marketing-Mix für uns, um diese Zielgruppe zu erreichen. Ich versuche schon sehr viel stärker, sagen wir mal, die digitale Lead-Generierung nach vorne zu treiben, weil auch diese Branche sich weiterentwickelt und weil auch zusätzliche, sagen wir mal, Produkte dazukommen, die eben nicht nur eine klassische Hardware, ein Wasserzähler sind, sondern eben eine Software, irgendwelche KI-Tools oder Analysen, die eben nicht mehr auf Messen klassisch sagen wir mal, präsentiert und gekauft werden, sondern die natürlich in einer, sagen wir mal, digitalen Welt gesucht, gefunden und getestet und gekauft werden. Und diese Transformation versuchen wir natürlich durch unsere Marketingaktivitäten.
So, das klingt auch wieder sehr interessant. Ich nagel dich jetzt fest. Das heißt, woher kriegst du bei den Systemen, mit Systemen meine ich jetzt Mieter, Google und so weiter, woher kriegst du die Information, da habe ich die Zielgruppe, Mitarbeiter kommunaler Unternehmen aus dem Bereich Bürgermeister oder Wassermeister oder technischer Leiter?
Ja, sagen wir mal, auf Social Media, also im Sinne von LinkedIn, ist das relativ gut zu handhaben. Dort kann ich die Leute schon relativ gut targeten.
Die kommunalen Leute sind nicht so oft.
Nee, also darauf wollte ich jetzt genau. Das ist der zweite Satz gewesen.
Die durchschneiden jedes Band und eröffnen jeden Verein.
Ja.
Das heißt, die sind auf Insta unterwegs und sie sind auf Facebook unterwegs.
Also Mieter. Oder noch auf Xing. Alte Social Media Profile.
Da ist jetzt nicht, also du musst mit Mieter arbeiten, mit dem Werbemanager von Mieter. Was sind da deine Erfahrungen? Kannst du die irgendwie kriegen?
Geht das? Also wir arbeiten beispielsweise noch gar nicht mit Facebook oder Insta.
Ah.
Das ist in der Tat noch ein Bereich, den wir noch anschauen wollen. Und wir setzen auch noch verstärkt, sagen wir mal, auf regionale Werbepartner. Da gibt es zum Beispiel immer noch wunderschöne Zeitschriften, der kommunale Unternehmer
absolut.
Und dergleichen, die wahrscheinlich bei solcher Zielgruppe immer noch auf dem Tisch liegen. Also ich kann auch nicht hundertprozentig digitalisieren, sondern ich muss auch noch nochmal traditionelle Medien nutzen oder den Mix, sagen wir mal, noch ein bisschen konservativ beibehalten.
Das war auch das Fazit, was ich eben im Gespräch hatte, wo ich gesagt habe, wir brauchen einen Mediaplan. Wir müssen überlegen, über welche verschiedenen Medien. Es kann nicht ein Medium sein, es müssen mehrere sein, es müssen mehrere Touchpoints sein.
Also die Branche ist eben weiterhin noch sehr traditionell. Das wandelt sich auch durch die Produkte, aber es ist eben nicht schwarz oder weiß, sondern wir müssen uns schon noch auf Messen bewegen. Wir müssen noch in kommunalen Zeitschriften unterwegs sein. Natürlich versuchen wir mehr Richtung, sagen wir mal, Social Media, sprich LinkedIn, vielleicht auch irgendwann mal Meta zu gehen. Oder auch mal Google Ads irgendwie zu probieren. Aber so weit sind wir noch nicht. Ne? Also das ist auch noch Teil der Reise, die wir, sagen wir mal, vor 2-3 Jahren begonnen haben.
Was sind bisher eure Erfahrungen mit der digitalen Lead-Generierung oder auch mit dem Lead-Management? Was gibt es da noch zu berichten?
Also wir stehen, sagen wir mal, noch sehr am Anfang. Unser Vertrieb hat gerade vor knapp 2 Jahren überhaupt erstmal ein CRM-System eingeführt. Vorher war das noch in Excel-Tabellen und dergleichen. Das CRM-System, und wir nutzen Salesforce eben auch mit der Marketing-Cloud, ermöglicht uns jetzt auch zum ersten Mal, und das ist ein Marketing-Paradies natürlich, Kunden per E-Mail anzuschreiben, zu Messen einzuladen, in den Newsletter zu schicken. Aber da haben wir ganz viel Basisarbeit erstmal gehabt, die letzten 2 Jahre, um diese Systeme überhaupt aufzubauen, um die Daten sauber im System zu haben. Da weiß man gar nicht, was man da alles findet. Da hat dann ein Unternehmen 50 Mitarbeiter, von denen 40 E-Mail-Adressen hard bouncen. Da sieht man also, wie gepflegt die Datenbasis manchmal ist in einem Unternehmen, was eben schon mehrere Jahrzehnte alt ist, ja. Und wir sammeln jetzt erste Erfahrungen in der Lead-Generierung, müssen uns auch noch gut mit dem Vertrieb abstimmen, weil auch ein, sagen wir mal, ein traditioneller Vertrieb sich auch erstmal gewöhnen muss daran, dass das Marketing jetzt plötzlich in Anführungsstrichen 200 Leads MQLs produziert und die auch nachverfolgt werden müssen. Aber da stoßen wir so auf die klassischen Diskussionen und Herausforderungen, die es halt zwischen Marketing und Vertrieb auch im Lead-Management natürlich gibt, ne? Also die klassische Übergabe, wann ist der Lead jetzt bereit für den Vertrieb, was muss Marketing noch anreichern und liefern. Aber das hilft uns logischerweise, um besser zu werden und dem Vertrieb, um erfolgreicher zu werden. Und wir hatten jetzt gerade ein ganz tolles Beispiel, dass und das konnten wir in Salesforce wunderbar nachverfolgen, ein Lead, der über Google im Prinzip auf die Webseite gekommen ist, hat ein Kontaktformular ausgefüllt, sich für Newsletter angemeldet, wurde über ein Lead-Scoring qualifiziert, an den Vertrieb übergeben und es ist heute ein Kunde geworden. Eben nicht mehr über eine Messe oder eine andere Maßnahme gewonnen, sondern der hat wirklich einen Umsatz generiert über einfach reine digitale Kontaktaufnahme und das beweist, dass es funktioniert und es muss noch stärker skalieren.
Letzte abschließende Frage. Es gibt postalische Adressen von kommunalen Verwaltungen, von den Rathäusern. Es gibt die Namen der entsprechenden Mitarbeiter, frei verfügbar. Kann man heute eine KI drüber jagen? Und was sind eure Erfahrungen mit den klassischen Briefmailings? Dialogpost nennt man das auch.
In der Tat gar keine. Ich habe das war noch vor meiner Zeit bei Deal, mal einen super interessanten Vortrag von, ich glaube, es war sogar DHL oder die Deutsche Post, gehört zum Thema, wir verschicken mal Postkarten an unsere Datenbanken. Und die Response-Raten waren phänomenal. Und das will ich immer noch mal ausprobieren. Wir sind aber noch nicht dazu gekommen.
So, das ist doch ein wunderbares Ende unseres Interviews. Ja, es gibt ganz viele Dinge. Packen wir es an. Exakt. Und ihr seid auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview.
Ja, vielen Dank. Sehr gerne.
Und hier folgt schon das nächste Interview. So, ja, ich freue mich. Ich habe Dennis Hase hier, Bereichsleiter Marketing bei Wöhler Technik in der Nähe von Paderborn. Wo genau?
In Bad Wünnenberg.
In Bad Wünnenberg, so. Und er hat mir ganz viele Themen geschickt, zu denen du sprechen möchtest, Dennis. Und das erste waren B2B Social Ads zur Lead-Generierung über Instagram. Nun fällt mir spontan bei Lead-Generierung und B2B nicht unbedingt Instagram ein, sondern eher LinkedIn. Und ihr macht das mit Instagram. Also erste Frage, warum jetzt Instagram?
Ja, was man vielleicht vorweg sagen muss, wir haben viele Zielgruppen im Handwerksumfeld und den klassischen Handwerker erreichst du immer noch sehr gut über Instagram und deswegen ist das für uns ein echt guter Weg, um Leads für den Vertrieb zu generieren, um daraus letztendlich Außendienstbesuche zu machen.
Super. Okay, jetzt verstehe ich's. Also, das heißt, Wahl des Mediums nach der Zielgruppe und ein Handwerker ist nicht ist garantiert nicht in LinkedIn. Der ist maximal in Xing noch drin oder irgend sowas. Aber okay, super Idee, klasse. Welche Arten von Inhalten erweisen sich bei Instagram-Ads als besonders effektiv für die Lead-Generierung? Ich gehe davon aus, Ads. Also wir reden über Ads und nicht über Organic. Kommt ihr mit Organic erstmal irgendwie weiter oder wie arbeitet ihr da?
Bedingt, würde ich sagen. Also wir bespielen natürlich viel Organic. Aber zur Lead-Gewinnung hat das bei uns langfristig nie groß beigetragen, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen auch der Weg jetzt seit einem Jahr ungefähr, dass wir Ads schalten auch, hauptsächlich Video-Ads für die Handwerkszielgruppen. Wir sind ja Hersteller von Mess-, Inspektions- und Reinigungstechnik. Das heißt, unsere Produkte sind einfach Werkzeuge für den Handwerker, wo er tagtäglich mitarbeitet. Und in den Ads, die wir schalten, geht es dann viel darum, wie kann ich effektiver arbeiten, wie kann ich schneller arbeiten. Wir haben Inspektionskameras im Sortiment, wo man Abflussrohre zum Beispiel inspiziert mit. Da geht es dann darum, wie finde ich schneller einen Wasserschaden im Rohr Und so sind die Ads entsprechend aufgebaut, dass wir einerseits den Mehrwert für den Kunden da klar herausstellen, in Verbindung mit unseren USPs.
Sag mal konkret ein Video, was besonders gut ankam, wo ihr sagt, wow, das war der absolute Hammer, das lassen wir Dauerbrenner immer wieder in Schleife laufen.
Ja, erstaunlicherweise haben wir eine Ad, die läuft seit, ich glaube, letztes Jahr September in Italien zu einer Videoinspektionskamera. Da geht es einfach nur darum, wie finde ich schneller einen Schaden im Rohr, und wir haben so einen dreh- und schwenkbaren Kamerakopf, der sich per Joystick bedienen lässt. Und das ist in der Branche, zumindest in Italien, noch nicht so weit verbreitet. Das heißt, die Leute lernen das über die Ad kennen, fragen dann an, und das italienische Vertriebsteam koordiniert dann den Außendienst für die Besucher entsprechend. Und erstaunlicherweise funktioniert diese Ad seit September durchgehend bis heute und bringt jede Woche im Schnitt so 20 Leads rein.
Wie lange ist die Ad?
Die ist 1,5 Minuten, glaube ich.
1,5 Minuten, und dann rausche ich da durch die Rohre virtuell, beziehungsweise mit Kamera oder wie? Was ist der Eyecatcher in den ersten Sekunden?
Der Eyecatcher ist eine aufgebrochene Wand, die im Prinzip darstellt, wie so ein Wasserschaden aussieht und wie der Weg früher war, um Wasserschäden zu beheben. Weil man konnte nicht genau lokalisieren, wo ist denn der Schaden. Und mittlerweile in Verbindung mit einem Lokator, der halt den Kamerakopf lokalisiert, kann man genau auf den Zentimeter genau herausfinden, wo ist denn der Schaden, und muss nur noch ein kleines Fenster aufbohren und das Rohr reparieren und hat damit eigentlich alles erledigt.
Okay, also konkret ein Kundenproblem, das ihr visuell darstellt und wo ich mich dann abgeholt fühle.
Ja.
Wie kriegt ihr die Zielgruppe? Wie macht ihr Zielgruppenselektion? Welche Tools gibt es da in Instagram? Wie gut sind die?
Es läuft ja über Meta direkt quasi. Also wir spielen die auf Instagram und Facebook aus, und wir selektieren da nach den Berufsgruppen einerseits, nutzen aber auch Lookalike und Custom Audiences. Also wir laden unsere Daten entsprechend hoch, und dann macht Meta den Rest eigentlich und findet die Leute schon entsprechend.
Ja. So, bevor wir zum nächsten Thema kommen, wenn ihr in Instagram unterwegs seid, da sind sehr viele Leute, gar keine Frage, wie alt sind eure Handwerker?
Die sind im Schnitt zwischen 30 und 55.
So, also die 30-Jährigen, das ist noch die oder schon die Generation, die auch TikTok-Erfahrung hat. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht oder das schon mal ausprobiert?
Drüber nachgedacht, ja. Noch nie so richtig den Schritt gegangen bisher. Wir denken da im Employer Branding Bereich auch viel drüber nach. Da ist es vielleicht für uns noch ein Stück naheliegender, aber aufgrund der Fokussierung bisher noch nie dran gegangen. Ja.
Aber ihr seid neugierig. Ja. Merke ich so an dem, was du mir hier erzählst. Da probiert ihr einfach mal aus und macht einfach. Okay, ich bin überzeugt. Ja, das klingt gut. Und klar, Video ist ganz stark im Kommen, also Bewegtbild ist ganz stark im Kommen. Und was ist noch zum Abschluss vielleicht noch eine zweite Anzeige, die gut läuft? Ein zweites Thema, wo ihr thematisch ganz gut unterwegs seid mit Videos?
Wir sind in der Abgasanalyse auch vertreten. Und da haben wir eine Ad, die ist so ein bisschen Wer wird Millionär mäßig. Da wird die Frage quasi eingespielt, welche Werte kann das Abgasmessgerät messen. Da geht es dann um Sensoren und Messeinheiten. Und dann werden halt die Antworten erstmal verschwommen eingeblendet und dann nacheinander aufgelöst. Und damit haben wir sozusagen den Aufhänger, dass die Leute dranbleiben und auch wirklich gucken. Und die funktioniert auch sehr gut.
Toll. So, dann hatten wir das Thema Podcast, B2B-Unternehmenspodcast. Für Handwerker macht ihr das, Handwerk to go. Heißt es, auch hier erstmal die Frage, was sind die Inhalte in dem Podcast und worüber und wie macht ihr das?
Also es ist ein Interview-Podcast. Wir füllen den mit einerseits unseren Kunden aus den Handwerkssegmenten, aber auch mit Verbänden, Institutionen, und da geht es viel um Normungssachen einerseits im Handwerk, also Gebäudeenergiegesetz, was da neu rauskommt, welche Veränderungen kommen da, wie betrifft das den Handwerker, was muss er letztendlich umsetzen. Dann aber auch viel in Richtung Digitalisierung, wie kann der Handwerker smart messen, wie kann man die Datenübertragung ins Büro einfach sicherstellen. Und dann natürlich auch Erfolgsgeschichten aus dem Handwerk allgemein, die da.
Wo führt ihr die Interviews? Macht ihr das über Riverside oder irgendein oder Zoom oder online oder macht ihr das live oder macht ihr es im Studio?
Wir haben einen 14-tägigen Rhythmus und unser Ziel ist immer, die Leute bei uns ins Studio zu bekommen, auch, ne?
Gar nicht so einfach.
Genau. Gerade wenn die komplett in Deutschland verstreut sind, ist das nicht immer einfach. Wenn wir es schaffen, dann verbinden wir das auch mit einer Videoaufzeichnung direkt. Und ansonsten machen wir es online. Mittlerweile auch
Video, was. Du sagst Video, das heißt also Podcast heißt bei euch nicht unbedingt nur Audio, sondern auch Video.
Anfangs hieß das erst nur Audio, mittlerweile auch Video, ja.
Was erzielt die höhere Reichweite, Audio oder Video?
Aktuell Audio auf jeden Fall noch.
Und Video nutzt ihr auch kurz, also dass ihr dann zusammenschneidet und Kurzvideos draus macht oder die gesamte Länge? Guckt sich das irgendjemand an in der gesamten Länge?
Auch, aber bisher noch nicht so viel. Also da sind wir auch gerade dabei, noch in der Vermarktung eins draufzusetzen, was YouTube angeht, weil die Videoaufnahmen erzielen noch nicht so die gewünschte Reichweite. Genau, über Riverside machen wir es mittlerweile auch so, dass wir dann einzelne Kurzclips direkt aus der Aufnahme heraus, aus dem Tool auch bekommen sofort, die dann auf Social Media entsprechend ausspielen.
Mhm. Welche Metriken und Analysemethoden verwendet ihr, um den Erfolg eures Podcasts dann am Ende zu messen? Ihr investiert ja ordentlich, gerade wenn du sagst Studioaufnahme. Und wie messt ihr jetzt den Erfolg?
Wir waren früher bei Podigy vom Hosting her und sind dann jetzt vor ein paar Monaten auf Spotify umgestiegen und hosten direkt bei Spotify. Da gibt es eine Menge Auswertungsmöglichkeiten einerseits von Spotify selber, wo man halt Nutzerverhalten, Zielgruppen sieht, Aufrufzahlen natürlich, woraus wir so ein bisschen ableiten können auch, was hören die sonst noch und natürlich, welche Formate und Folgen kommen besonders gut an. Und daraus versuchen wir eigentlich dann immer...
Also mehr Marktforschungsinformationen sozusagen, als ihr von Podigy bekommen hättet oder bekommen habt. Und Spotify sendet auch in die verschiedenen Netzwerke. Das heißt, es geht dann auch genauso zu Apple und so weiter,
ja.
Google.
Okay. Genau.
Zufrieden mit dem Wechsel?
Bisher ja. Ich muss sagen, ich hätte mir noch ein bisschen mehr an Mehrwert in den Auswertungen erwünscht. Es ist natürlich immer schwer, auch von Spotify-Seite aus andere Plattformen auszuwerten, was dann auf Apple passiert. Aber ich glaube, da muss man konsequent dranbleiben und Spotify investiert da ja auch sehr stark. Deswegen gehe ich davon aus, dass in Zukunft auch mehr da noch kommen wird.
Und kostenmäßig vergleichbar oder Unterschied?
Spotify ist komplett kostenlos, was das Hosting angeht.
Das ist günstig.
Ja.
Okay, danke zu dem Podcast. Und dann sind wir beim letzten Thema und das heißt Social Selling in der Industrie. Mhm. Das heißt, wie integriert ihr Social Selling in die bestehenden Vertriebsprozesse oder überhaupt, wie geht ihr an das Thema ran?
Genau, da habe ich ja mit dem Torben zusammen heute auch einen Workshop hier in der Veranstaltung und ich hatte anfangs bei den Social Ads über die Handwerkszielgruppen gesprochen. Wir kommen mehr und mehr in Industriezielgruppen auch rein mittlerweile. Und das funktioniert über die Social-Media-Kanäle einfach nicht so gut. Von daher haben wir LinkedIn für uns als geeignete Plattform einfach identifiziert, um Industriekontakte erstmal zu finden einerseits und dann aber auch gezielt ansprechen zu können. Und das geht über den Sales Navigator ja wunderbar. Und da haben wir jetzt drumherum eine Strategie gebaut, wo wir im Vertrieb und im Marketing eng zusammenarbeiten, um halt diese Zielgruppen da entsprechend zu erschließen.
Und diese Zielgruppe heißt, wer genau und mit welchen Produkten sprecht er die an oder mit welchem Cliffhanger, mit welchem Thema, mit welchem Problem sprecht er die an?
Ja, das sind zum Beispiel Predictive Maintenance Manager, Quality Manager, Facility Manager in der Fertigungsindustrie. Und im ersten Schritt machen wir das mit unseren Inspektionskameras, weil in so gut wie jedem Produktionsprozess irgendwie Rohrleitungen eingebunden sind, wo ja, Produktionsmittel abgeleitet oder zugeführt werden und wir mit unseren Kameras eben dabei helfen können, dass diese Rohre inspiziert werden können. Wir haben einen Kunden, wo dann zum Beispiel im Rohr Ablagerungen entstehen. Da muss man regelmäßig reingucken, weil sonst die Pumpenräder verstopfen und dann die Produktion ausfallen könnte. Und diese Leute erreichen wir entsprechend über LinkedIn dann.
So, und das könnt ihr dann weitergeben an Sales und Sales freut sich und sagt, da habt ihr einen guten Job gemacht. Wie ist es quantitativ, das Social Selling gegenüber klassischen oder andersrum, was sind die klassischen Lead-Generierungskanäle, Messen wahrscheinlich, vermute ich mal, die Hannover-Messe gerade gewesen oder wie geht er da vor und welche Rolle spielt Social Selling?
Da die Industrie als Zielgruppe für uns noch relativ neu ist, testen wir auch viele verschiedene Wege da gerade. Wir sind jetzt im Mai noch auf einer Veranstaltung für zerstörungsfreie Prüfung. Aber Messen ist generell ein wichtiges Thema für uns und möchten da eigentlich gerne LinkedIn weiter ausbauen zukünftig, auch dann auf LinkedIn selber mit verschiedenen Formaten, auch mit Ads arbeiten und sind im Moment dabei, ja, verschiedene Leadmagneten einfach auszuarbeiten für diese industriellen Anwendungen, um da von der Schlagzahl her nochmal einen draufzusetzen.
Okay. Ein Viertel der Leads kommen aus dem Social Selling oder schon die Hälfte?
Ein Viertel passt ungefähr. Es ist natürlich wesentlich mehr Arbeit und eher ein Marathon, da wirklich aktiv auch Leads dann reinzubekommen, wenn man das ins Verhältnis setzt mit einer Ad zum Beispiel, ne?
Dennis, herzlichen Dank für diese spannenden Insights. Ich merke, ihr seid eins der Unternehmen, das die Nase ziemlich weit vorne habt. Danke.
Ja, sehr gerne, Thorsten. Mich gefreut.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.